Ja, es geht heute weiter mit unserer Reise. Wir sind unterwegs zu einem wunderbaren Ziel. Kannst du mir die Folien machen, bitte? Unterwegs zum Ziel, das kennt ihr ja schon. Und das Thema heute würde ich gern einen feierlichen Vertrag nennen. Ich weiß nicht, Verträge haben wir alle schon abgeschlossen, oder? Verträge sind eigentlich etwas ganz Alltägliches, mit dem wir umgehen müssen. Wer von euch hat einen Handyvertrag? Jeder, der ein Handy hat. Weißt du, was du da alles unterschrieben hast? Mietverträge gibt es, nicht? Wenn wir eine Wohnung haben oder wenn wir ein Haus kaufen oder ein Auto kaufen, es gibt Verträge, also Vereinbarungen zwischen zwei Vertragspartnern über einen Vertragsgegenstand. Da unterschreibt man meistens. Was erwarten wir von Verträgen? Dass sie eingehalten werden, oder? Wenn ich mit jemandem einen Vertrag abschließe, dann wünsche ich mir, dann erwarte ich mir, dass der oder die das aus ihrer Seite einhaltet und ich verpflichte mich, dass ich auch selbst den Vertrag einhalte. Da gibt es ein juridisches Wort, und die Juristen sind so wie die Mediziner, dass sie glauben, sie müssen es alles in Lateinisch sagen, ja, pacta sunt servanda. Das heißt, Verträge sind einzuhalten. Das wissen wir, oder? Verträge sind aber vielfach, nicht nur in schriftlicher Form, sondern eigentlich unser ganzes Leben besteht aus Verträgen, Pakten, Bünden und man kann auch sagen, Testament gehört auch irgendwie dazu. Ich habe das bewusst, diese drei Begriffe genommen, weil damit kann man das Thema Vertrag in der Bibel übersetzen mit Bund, mit Pakt oder Testament. Und darum besteht unsere Bibel aus zwei Testamenten. Nicht, weil Gott zwei verschiedene Testamente geschrieben hat, die dann nach seinem Ableben erfüllt werden sollen, weil Gott stirbt ja nie, ne? Sondern es sind zwei Bünde, die er geschlossen hat. Zwei verschiedene Themen. Wir werden noch mehr darüber reden heute. Aber es gibt also viele Bünde, Pakte. Das üblichste oder das bekannteste ist der Ehebund. Was erwarten wir vom Ehebund? Dass er gehalten wird. Es gibt einen Staatenbund, der immer mehr in Frage gestellt wird, oder es gibt viele Staatenbünde, aber einen. Es gibt einen Gewerkschaftsbund, eine Vereinigung von Leuten, die etwas gemeinsam ein Ziel haben. Es gibt auch einen Gemeindebund. Wir gehören auch zu einem Bund von einzelnen Gemeinden, die sich zusammengefunden haben. Es gibt Pakte, Koalitionspakte, die nicht zustande kommen. Es gibt Testamente. Das ist eine besondere Art von Vertrag, habe ich schon gesagt. Jemand, der stirbt, der lebt, veranlasst für den Fall seines Todes, was nachher passieren soll mit dem, was er hat. Das ist dann ein Testament. Und so können wir in unserem alltäglichen Leben mit vielen, vielen verschiedenen Vereinbarungen, Bund, Pakten, Testamenten und so weiter umgehen. Auch im Alten Testament gibt es mehrere Bünde. Und ich möchte, bevor wir zum heutigen Bund kommen, ganz kurz einen Rückblick machen. Ganz kurz, weil wenn man mit Adam und Eva anfängt, dann kann es lang dauern. Ja? Aber Adam und Eva waren die Ersten, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Gott schuf den Mensch nach seinem Bild, heißt dann, und er sagt ihnen eine Sache, zwei Sachen. Er sagt ihnen, er gibt ihnen einen Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht euch untertan und herrscht über die Erde. Das ist sozusagen der eine Teil, was sie tun sollen. Und der andere Teil, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Zwei Teile und das war alles. Und es war relativ einfach damals. Es gab nur ein Gebot und einen umfassenden Auftrag. Und Gott, der dabei war. Sie haben in der Gemeinschaft vor Gott gelebt. Das war eine ganz andere Zeit sozusagen. Es war aber auch eine Art Bund. Ja? Wir wissen, wie es passiert ist. Gehe ich jetzt nicht mehr näher darauf ein. Sie haben den Bund gebrochen. Sie haben das Gebot übertreten. Und es ist alles zerstört worden. Später dann, Gott hat Geduld, es sind viele Dinge passiert, kommt es wieder zu einer Katastrophe, weil das die Menschen den Bund, den sie mit Gott geschlossen haben, mit Adam, den Gott mit Adam geschlossen hat, nicht einfach überhaupt nie eingehalten haben. Gott lässt die ganze Schöpfung bis auf einen kleinen Rest umkommen und dann schließt er einen Bund, einen neuen Bund, das ist der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Ich habe mir gedacht, er hat mit Noah geschlossen, aber in Wirklichkeit steht, das ist das Zeichen, der Regenbogen ist das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Die ganze Schöpfung, die ganze Erde hat Gott unter diesen Bund gegeben. Ich werde euch nie mehr zur Gänze richten, bis ich wiederkomme. Ja? Also ein, übrigens vorher auch wieder der Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch und wimmeln soll es auf der Erde. Also interessant, das ist ein bisschen eine Parallele zum ersten Bund, den Gott mit Adam und Eva geschlossen hat. Also der Bund mit Noah, der eigentlich ein Bund mit der ganzen Erde war. Und dann kommt der berühmte Bund, den Gott mit Abraham, oder Abraham hat er damals noch geheißen, geschlossen hat. Gott verspricht ihm, dass er Nachkommen haben wird, reichlich Nachkommen, bis dahin hat er noch nichts gemerkt davon. Und er verspricht ihm, dass in ihm die ganze Welt gesegnet wird. Und dann kommt es zu einer Begegnung zwischen Gott und Abraham. Er hat eine Vision, er schläft dann ein und Gott macht eine Zeremonie, ja, wo nur er die Seite des Bundes bestätigt, indem er zwischen den Teilen der geschlachteten Tiere hindurchgeht. Also es ist ein sehr interessantes, sollte man ausführlich studieren oder machen wir mal eine Predigtreihe drüber. Diesen, was Gott mit Abraham in dieser Zeit gemacht hat. Auch ein Bund und all diese Bünde sind nicht aufgehoben, ja, sondern sie bauen aufeinander auf. Und jetzt kommen wir zu dem Bund, den Gott mit seinem Volk Israel knüpft oder schließt. Er schließt einen Bund mit seinem Volk Israel, jetzt an dem Berg Sinai, das ist der wahrscheinlich irgendwo im Süden der Halbinsel Sinai in der Wüste gelegene, nicht sehr hohe Berg, wo Mose schon vorher die Erscheinung von Gott erlebt hat im brennenden Dornbusch. Gott führt ihn wieder dorthin zurück und er führt das Volk mit und dort passiert jetzt dieser Bund. Wir haben jetzt schon einiges auf dem Weg dorthin erlebt und das muss ich auch noch kurz erwähnen, lange Einleitung heute, was war vorher und das ist schon wichtig. Vorher war ein Auszug, eine Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten und das ist geschehen, ohne dass sie ein Gesetz erfüllt haben. Sie haben noch keine Vorschriften gehabt, nur eine einzige und das war keine Vorschrift, dass sie irgendwas tun müssen, um Gott zu gefallen, sondern sie hatten nur einen Schutz, den sie bekommen haben. Und den mussten sie sozusagen anstreichen, sich an die Türpfosten streichen. Blut eines Lammes an die Türpfosten, damit sie nicht unter die Strafe fallen, die Ägypten getroffen hat. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Und so konnten sie ausziehen, ohne dass sie selbst jetzt irgendwas Großartiges geleistet haben. Das ist mir ganz wichtig. Sie sind dann vom Auszug zum Durchzug gekommen. Sie sind durch das Rote Meer oder durch das Schilfmeer, sagen wir, gezogen. Ja? Und die feindlichen Ägypter sind hinten nachgekommen und umgekommen. Das Volk nicht. Wer kämpft? Gott allein kämpft. Sie haben einen erlebt, dass sie durch diese Barriere, das Wasser, das vor ihnen stand, wo sie sozusagen in der Klemme waren, hinter sich die Feinde, vor sich das Wasser, Gott hat sie durchgeführt, ohne dass sie selbst etwas dafür getan haben. Das ist mir sehr wichtig. Und dann gibt es den Umweg, über den haben wir ja auch schon mal lang nachgedacht, viele Kilometer zusätzlich, die Gott sie in die Wüste führt. Dort haben sie Hunger, Durst erlebt, sie haben gemurrt. Alles verwendet Gott, um das Volk zu erziehen. Auch der Umweg war in Gottes Plan dabei, um sie zu erziehen. Und noch immer war es nicht viel, dass sie selbst tun mussten, sondern Gott hat das alles getan. Und dann kommt ein erster Kampf, gegen die Amalekiter. Und ich habe immer, Ex heißt Exodus, also das ist das zweite Buch Mose, und da stehen die Kapitel dabei auf der Liste, da kann man das nochmal nachlesen. Der erste Feindkontakt nach den Ägyptern natürlich, den sie hatten auf dem Weg in das verheißene Land, die Amalekiter, und Gott hat für sie gekämpft. Nein, nicht ganz. Sie haben selber auch gekämpft. Josua hat mit wenigen Männern gekämpft, und Mose hat gebetet. Und sie haben in dieser Situation beim ersten Feindkontakt die Bedeutung der geistlichen Kampfführung im Gebet erlebt. Das war vorher. Und dann kommen sie an den Berg. Und da haben wir ja auch schon einiges gehört. Ich hab das jetzt mehrmals durchgelesen und so weiter. Ich glaube, der Moses ist mindestens 6-mal auf und ab gegangen. Auf den Berg hinauf, wieder hinunter, dann muss er wieder raufgehen, wieder runter. Und heute geht er wieder rauf, kommt wieder runter und dann bleibt er oben. 40 Tage, aber dann, das ist am Schluss dann. Diese Pendeldiplomatie des Auf- und Abgehens hat dazu geführt, das Volk hat irgendwo hat Gott dem Volk näher gebracht, sie durften aber nicht selber hinaufgehen, aber sie haben erlebt, dass da oben irgendwas passiert, und irgendwie waren sie in einem geistlichen Hoch, würde ich sagen. Sie haben richtige Erweckung gehabt. Ja? Das ist das ganze Volk gesagt, Gott hat uns so befreit, Gott hat uns einen Auszug, einen Durchzug, einen Umweg, aber hierher geführt, ja, Gott hat uns für uns gekämpft, Gott hat uns auch Kraft gegeben, selbst zu kämpfen. Und jetzt wollen wir ihm wirklich sagen, dass wir alles, was er tut, was er geredet hat, tun wollen. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das war das Versprechen im 2. Mose 19, Vers 8. Das haben sie wirklich gesagt. Das haben sie wirklich gesagt. Sie waren so begeistert von Gott. Die Führer vielleicht haben es nur gesagt. Aber auf jeden Fall, das Volk hat das wirklich versprochen. Zu dem Zeitpunkt haben sie aber noch nicht wirklich gewusst, was der Herr sagt. Weil erst nachher kommt das Gesetz. Und vielleicht ist das auch ganz wichtig. Wir sind hoffentlich manchmal wirklich begeistert für Jesus und von Jesus. Und wenn wir sich ganz neu für Jesus entschieden hat, man versteht vieles noch nicht. Aber die Begeisterung ist positiv, ja, und die sollen wir auch sozusagen nicht abdämpfen und sagen, ja, wirst schon sehen, es wird alles einmal ganz anders werden. Wir Alten sind so, ja, wir tun die Leute immer dämpfen, ja? Nur nicht übertreiben. Nein. Es ist gut, wenn du begeistert bist und sag dem Herrn, ja, ich möchte dir wirklich nachfolgen. Um das geht es ja heute, um die Nachfolge. Ja. Also Gott hört das und er gibt als Kommentar die 10 Gebote. Die 10 Gebote, über die haben wir ja auch schon eine Predigt gehört, hoffentlich schon mehrere, oder habt es auch hoffentlich schon oft gelesen, und denkt auch immer an die Bergpredigt, wenn man die 10 Gebote liest. Weil Jesus hat die wunderbar interpretiert und ausgelegt. Und dann gibt Gott von Kapitel 21 bis 23 weitere detaillierte Gesetze. Die haben wir jetzt auslassen, die haben wir in der Predigtreihe nicht. Ich gehe auch nicht wirklich näher darauf ein. Aber interessant ist, und das kann man sich jetzt hier so ganz kurz schauen, überall dort, wo es rötlich ist oder braun, die Schrift, da geht es um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Da gibt es Vorschriften, wie der Altar funktionieren soll, Dinge, die sie absolut nicht tun sollen, sprich, da geht es nicht um Dinge, die unter den Menschen passieren, sondern die eigentlich Gott ein Gräuel sind, ja, wie sie sich Gott, dass sie Gott nicht lästern sollen und so weiter. Und ein paar kleine Opfervorschriften gibt es und das Sabbatgebot. All die anderen Kapitel, und das sind viel mehr, da geht es um die Beziehung zwischen den Menschen und da geht es meistens um den Schutz von Schwächeren, Sklaven, ja. Es geht um Nächstenliebe, es geht um Verhalten, um richtiges Verhalten untereinander. Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander. Das ist das Thema dieser Gebote, die Gott ihnen zusätzlich zu den 10 Geboten, die er am Anfang gemacht hat, in dieser ersten Phase der Gesetzesgebung gesagt hat. Und das muss auch die 10 Gebote sind es. Sie regeln unsere Beziehung zu Gott. Und das Erste und Wichtigste, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist die Grundlage. Und sie regeln auch die Beziehung untereinander. So haben wir ungefähr jetzt hoffentlich im Verständnis, was sich alles bisher ereignet hat und dass sie jetzt, nachdem sie die 10 Gebote bekommen haben und noch einmal diese Ergänzungen, die Ausführungen würde ich sagen, das sind teilweise, es kommt ja dann noch viel mehr im Gesetz, das Mose ihnen gibt, in den nächsten Kapiteln, aber im dritten Buch Mose steht es dann alles sehr detailliert, Vorschriften über Tempeldienst und so weiter. Aber diese erste Portion von Gesetz haben sie jetzt bekommen. Und jetzt steigen wir ein, wie jetzt das Volk reagiert. Und ich lese jetzt den 2. Mose 24, 1 bis 3, einmal die ersten drei Verse. Jahwe hatte noch zu Mose gesagt, steig dann zu mir herauf und nimm Aaron, Nadab, Abihu und 40 von den Ältesten Israels mit. Werft euch in gebührender Entfernung vor mir nieder. Nur Mose darf in die Nähe Jahwes kommen, die anderen aber nicht. Das Volk darf überhaupt nicht auf den Berg steigen. Das hat Gott, Jahwe, der Herr, dem Mose gesagt, bevor er wieder runtergegangen ist. Jetzt kommt Mose herunter. Und sagt, nun trat Mose vor das Volk und gab ihm alle Worte und Bestimmungen Jahwes wieder. Die in Kapitel 20 bis 23 aufgezählt sind. Die gab er ihnen und das ganze Volk antwortete wie aus einem Mund, was sagen sie? Das gleiche wie vorher. Ja? Alles wollen wir tun, was Jahwe uns befohlen hat. Alles wollen wir tun, was Jahwe uns befohlen hat. Jetzt ist es aber ein Versprechen unter Kenntnis, was Gott will. Vorher haben sie es ja noch nicht gewusst. Jetzt wissen sie es und sie sagen wieder, alles wollen wir tun, was Jahwe uns befohlen hat. Ja, das ist so hat es sozusagen begonnen. Aber ihr wisst ja, wie das ist, so mit den. Das war eine mündliche Vereinbarung. Übrigens, auch mündliche Vereinbarungen sind dem Gesetz nach rechtskräftig. Ja, wenn du etwas ausmachst mit jemandem, das ist mündlich, mit Handschlag oder so irgendwie, dann gilt das auch schon. Das kann dann auch zu einer Gesetzesübertretung kommen. Aber Gott und Mose wussten das auch. Wenn es nicht aufgeschrieben ist, dann vergessen wir es umso eher. Ist nicht klar, ja? Wir wissen es nicht genau, wir vergessen sehr schnell, was wir versprochen haben. Ja? Und deshalb gibt es jetzt einen schriftlichen Vertrag mit einer Zeremonie. Und auch das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Ja? Die schriftliche der schriftliche Vertragsabschluss, der Bund, den Gott mit dem Volk Israel am Sinai geschlossen hat. Und es hat für uns eine große Bedeutung. Daraufhin schrieb Mose alle Worte Jahwes auf. Mose hat also das, was Gott ihm gesagt hat, was er dem Volk dann auch gesagt hat, aufgeschrieben. Am nächsten Morgen errichtete er am Fuß des Berges einen Altar und stellte 12 Gedenksteine nach der Zahl der Stämme Israels auf. Dann beauftragte er junge israelitische Männer, Jahwe Brandopfer zu bringen und junge Stiere als Freudenopfer zu schlachten. Die Hälfte des Blutes goss Mose in Schalen, die andere Hälfte sprengte er an den Altar. Anschließend nahm er die Schriftrolle mit dem Bundesgesetz in die Hand und las alles dem Volk vor. Es erwiderte, alles, was Jahwe gesagt hat, wollen wir gehorsam tun. Darauf nahm Mose die Schalen mit dem Blut und sprengte es über das Volk. Dabei rief er: Seht, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe aufgrund dieser Gebote mit euch geschlossen hat. Gut, jetzt ist er. Erst einmal, Mose schreibt alles auf. Wir müssen Gott unheimlich dankbar sein, dass Mose als Kind an den ägyptischen Pharaonenhof gekommen ist, weil was hat er dort gelernt? Schreiben, lesen, schreiben. Er war ein hochgebildeter Mann. Er war Schafhirte auch, ja. Aber er konnte schreiben und er konnte das, was Gott ihm gesagt hat, schriftlich festhalten. Und so ist die Bibel entstanden. Die ersten 5 Bücher, Mose, ja, hier beginnt er zu schreiben. Und er hat das alles, und darum können wir heute darauf zurückgreifen, da können wir heute darüber nachdenken, was hat Gott wirklich gesagt. Und das ist ein unheimliches Wunder, dass wir die Bibel da haben. Weil Gott sich in dieser Weise den Menschen über tausende Jahre offenbart hat. Dass wir das noch immer lesen können. Und wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt und das studiert und liest und auch schaut, wie treu diese Schriften weitergegeben worden sind, dass sie immer noch, wenn man ältere Handschriften findet, weil die aus der Zeit des Mose sind nicht mehr vorhanden, ja, aber wenn man die paar hundert Jahre später geschrieben worden sind, findet und vergleicht mit Wolken, die etwas jünger sind, die sind ident, weil die so gründlich überliefert worden sind. Und das ist für uns ein Wunder und es ist für uns ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes in der Hand haben können. Und Gott ist einer, der zu uns redet, durch sein Wort. Also Mose hat es aufgeschrieben. Und dann hat er eine Zeremonie veranstaltet. In dem Kapitel vorher, 23, hat Gott dem Mose auch und dem Volk eine Anweisung gegeben für den Altarbau. Da steht, du sollst es aus unbehauenen Steinen bauen, damit keine Handwerker dran gearbeitet haben. Das soll ein roher Stein sein. Ja. Hier beginnt Gott sein Werk, seinen Bund sozusagen in Stein zu meißeln. Später dann, wenn Mose jetzt wieder hinaufgeht, nach der Geschichte, muss er ja wieder auf den Berg, und dann bekommt er von Gott selbst die in Stein gemeißelten 10 Gebote. Dort hat es Gott selbst dann gemacht. Aber wir sehen, Gott macht seinen Vertrag fix, konkret. Konkret, kennst du das Wort? Ja. Wisst ihr, was das in Englisch heißt? Beton. Gottes Wort ist Beton. Das ist fest, auf den können wir bauen. Das ist ein Fundament. So wie man Beton heute für das Fundament von Häusern verwendet. Konkret. Gott hat, also Mose hat das Wort aufgeschrieben und dann diese Zeremonie gemacht. Der Altar, was ist ein Altar? Ein Altar ist ein Platz, wo man Gott etwas opfert. Was hat man? Ich muss da weitermachen. Der Altar ist der Platz, wo Gott ein Opfer, ein Tier, meistens was ein Tier, das geopfert worden ist. Der Platz, wo man mit Gott in Verbindung tritt. Ja? Und dann 12 Gedenksteine. Naja, das ist irgendwie schon klar, es sind 12 Stämme und die sollen sich jetzt sozusagen rundherum aufstellen. Und das ist ein Symbol, dass die 12 Stämme sich an diesen Bund erinnern. Später gibt es auch Gedenksteine, wie sie durch den Jordan durchgezogen sind. Haben sie auch 12 Steine in den Jordan gelegt, damit sie sich daran erinnern. Gott hat uns ein zweites Mal einen Durchzug geschenkt. Übrigens, auch im Kapitel 23 vorher steht, man soll sich nicht vor den Gedenksteinen niederwerfen und den Göttern, an die sie erinnern, dienen. Es haben auch die Heiden Gedenksteine aufgestellt. Und wenn du heute irgendwo hinkommst, ich habe es in Sardinien gesehen, aber, oder auf den Osterinseln, die Menschen stellen Steine auf, in einer Form, wie sie nie stehen würden von selber, sondern ein Stein, der durch die Schwerkraft irgendwo hinkommt, der liegt. Aber wenn man ihn aufstellt, dann erinnert er an was, dann ist ein Denkmal. Und viele Menschen stellen Steine auf, um Götter anzubeten. Das will Gott nicht. Es ist ein Denkmal an den Bund, aber er soll nicht angebetet werden. Das Denkmal, der Gedenkstein soll nicht angebetet werden, sagt Gott auch schon vorher im 23. Kapitel. Hier wird die Beziehung zwischen Jahwe, dem Herrn, und seinem Volk in Stein gemeißelt. Und dann gibt es Opfer, Brandopfer. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, die ganzen Opfer zu bedenken, aber im dritten Buch Mose werden die alle erklärt. Und das Brandopfer war das erste Opfer, das dort erklärt wird. Und es ist ungefähr so abgelaufen, dass ein Tier, ein Kalb, ein junges Rind, ja, makellos musste sein, konnte aber auch ein Schaf oder etwas Kleineres sein, je nachdem, wer das Opfer gebracht hat, die Hand auf das Tier legte. Ich übertrage etwas aufs Tier und dann wurde das Tier getötet, geschächtet. Und das war ja Hals durchschneiden und ausbluten lassen. Nicht? Das hat der Priester gemacht und das Blut wurde aufgefangen. Und in dieser Symbolik hat der das Tier gebracht hat, eigentlich ausgedrückt, ich wäre eigentlich an der Stelle des Tieres. Aber das Tier stirbt jetzt an meiner Stelle. So sind eigentlich auch das Brandopfer, aber auch das Sühneopfer und alle Opfer haben dieses Element. Beim Brandopfer ist es also einerseits um die Sühne für unsere Schuld gegangen. Und ich lese da jetzt ein paar Verse aus dem Neuen Testament, muss man schon dazu nehmen. Ja. Lese Römer 5, 8 bis 10. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch erwiesen, dass Jesus Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht von dem kommenden Gotteszorn gerettet. Gerechtfertigt, gerettet. Durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns schon versöhnt. Gott gibt seinen Sohn, damit wir Söhne und Töchter Gottes werden können, als wir noch Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Versöhnt, gerettet. Ihr kennt, die Symbolik ist die gleiche, ja? Im alten Bund und im neuen Bund. Es stirbt jemand für mich. Nicht mein Tier, und nicht jede Woche oder jeden Tag, sondern ein für alle Mal. Das Brandopfer hat aber noch eine andere Bedeutung. Das Sühnopfer war ein zweites Opfer, das wurde, das Beste wurde Gott gegeben und der Rest wurde den Priestern gegeben. Aber das Brandopfer wurde ganz verbrannt. Alles wurde verbrannt. Es ist nichts für den Menschen übrig geblieben. Das ganze Opfertier musste verbrannt werden. Und es ist doch ein Bild auch für unsere Hingabe zu Gott. Und das berühmteste Brandopfer im Alten Testament, das zum Glück nicht stattgefunden hat, war das Brandopfer von wie Abraham seinen Sohn Gott opfern sollte. Es war kein Tier da. Und Abraham wollte auf Geheiß Gottes das Opfer bringen und Gott hat ihm dann die Hand gehalten und es ist dann doch ein Witter in der Nähe oder ein Schaf in der Nähe gewesen, das er nehmen konnte. Aber was ist das Symbol? Was ist die Botschaft? Gott möchte alles. Er möchte unser ganzes Leben. Er möchte unsere ganze Hingabe. Er möchte nicht nur, ja, dass wir am Sonntag oder einmal oder dreimal in der Woche brav und lieb und nett sind für ihn und ihn gern haben, sondern er möchte wirklich unser ganzes Leben. Und das ist so, das ist eine Herausforderung. Und da muss ich ganz, ganz still werden, weil ich das auch nicht schaffe. Und das Volk, dann werden wir sehen, was damit passiert, wie das Volk damit umgeht. Das war die Symbolik. Jesus hat einmal zu den Menschen, die ihm zugehört haben, gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen und er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Ja, das ist Brandopfer, Selbstaufgabe. Jesus ganz nachfolgen, nicht halbe Sache machen. Und dann gibt es noch eine Idee zum Brandopfer. Wenn ich das verbrenne, gibt es einen Geruch. Wenn es ordentlich, wenn es in der richtigen Weise verbrannt ist, ist es ein Wohlgeruch. Ja? Ich weiß nicht, ob das damals alles wirklich so wohl zu riechen war, diese Opfer, aber es war ein Geruch. Und es steht, dass das Brandopfer ein Wohlgeruch für Gott ist. Das Opfer ist ein Geruch, der Gott gefällt. Und mich erinnert es an die Stellen aus der Offenbarung, wo im Himmel eine große Freude ist, und man die Opferschalen mit dem Räucheropfer kommen und heißt, dies ist der Wohlgeruch, der vor Gott kommt und das sind die Gebete der Heiligen. Dieser Wohlgeruch, dieses Brandopfer ist unser Beten. Ja, auch das ist vielleicht im Hintergrund nachzudenken, wenn wir über das Opfer reden. Ja, muss ein bisschen anzahnen. Es gibt noch ein Opfer, nämlich ein Heilsopfer. Steht nämlich hier beide Opfer, Brandopfer und Heilsopfer. Und das Heilsopfer war zum Unterschied vom Brandopfer, da wurde die Hälfte davon, das Beste wurde Gott gegeben und das andere haben die Leute zum Essen bekommen. Und es wurde vor Gott ein Festmahl gefeiert, ein Bankett. Sie haben es wirklich gefeiert mit dem, was vom Opfer übrig geblieben ist. Und da haben sie sicherlich ordentlich gut gegessen. Ja? Und das ist auch ein Freudenopfer, ein Heilsopfer, das sind verschiedene Übersetzungen, Freudenopfer, Heilsopfer, Friedensopfer, kommt im dritten Kapitel von Mose, dritten Mose vor. Das hat Mose vorbereitet und jetzt nimmt er die Schriftrolle, die er inzwischen geschrieben hat, und liest es noch einmal vor. Er hat es zuerst gesagt, hat es aufgeschrieben und jetzt liest das noch einmal vor. Und jetzt kommt die Antwort des Volkes: Alles, was Jahwe gesagt hat, wollen wir gehorsam tun. Zum dritten Mal in diesen paar Kapiteln sagt das Volk das. Ich weiß nicht, was Mose sich gedacht hat, aber ich glaube, der war froh. Jetzt sind wir soweit, jetzt haben wir es geschafft und sie sind auch eingestiegen und sie wissen jetzt alles. Was hat sich Gott gedacht? Weil Gott weiß ja, was kommt. Und wir wissen es auch, oder? Wir wissen ja, was ein paar Kapitel später passiert. Und Gott sagt zu dem Volk: Ja, ihr habt es jetzt gesagt. Und ich nehme es ernst. Aber jetzt mache ich was. Blut. Und Mose nimmt die Hälfte von dem Blut, das übrig geblieben ist, andere Hälfte hat er vorher schon auf den Altar gesprengt, das Zeichen, dass der Altar Gott geweiht ist und so weiter. Und jetzt besprengt er das Volk. Und für mich ist es ein Symbol. Gott weiß ja, dass das Volk das nicht schafft. Er weiß ja, dass sie das, was sie jetzt versprechen, ein paar Wochen später oder ein paar Tage später vergessen haben, dass sie ungehorsam werden, dass sie Götzen anbeten. Und er weiß, dass wir bei dem, was wir ihm versprechen, immer wieder versagen. Aber es gibt Gnade, es gibt Vergebung. Das Blut, das diese Schuld wegnimmt. Und dieses Blut ist dem Volk immer wieder präsentiert worden. Und darum gibt es dann lange Aufzählungen, wie das Volk opfern muss und wie die Zeremonien im Alten Testament waren. Und wir haben heute auch Symbole da. Und wir werden uns auch daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und es ist genauso diese Gnade dahinter. Weil es ist Vergebung und es ist nicht der Vertrag, der eingehalten werden muss. Und wenn du es nicht einhaltest, gibt es keine Chance mehr, sondern die Vergebung gibt es immer. Ja? Das ist für mich ganz wichtig. Wir haben Gnade. Auch damals schon, weil sonst hätten sie das Blut nicht gebraucht. Weil wenn sie eh alles einhalten, dann passt es, ist okay. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. In ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Es geht um Jesus. Ja. Das verdanken wir allein Gott. Gottes unermesslich großer Gnade. Jetzt kommt es, und ich lese mir noch die drei Verse, dann hören wir auf, weil der nächste Abschnitt, wo Mose allein am Berg ist, das würde jetzt zu weit führen. Aber wir lesen noch die drei Verse, was dann passiert. Ja. Danach stiegen, Vers 9, Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels ein Stück auf den Berg hinauf. Die durften ein Stück mitgehen, das andere Volk musste unten stehen bleiben. Und da sahen sie den Gott Israels. Etwas ganz Außergewöhnliches. Gott kann man nicht schauen. Ja? Und wer Gott sieht, der fällt um. Ja? Gott ist so herrlich, dass wir das nicht ertragen. Und doch durften die einen kleinen Blick machen. Ja. Manche Ausleger sagen, weil es dann vom Boden die Rede ist, dass sie nur am Boden gelegen sind und gerade unten irgendwas gesehen haben, die Füße. Ja. Auf jeden Fall, der Boden unter seinen Füßen sah aus, als ob er mit Saphirplatten belegt wäre. Klar und leuchtend wie der Himmel. Und Gott griff diese auserwählten Männer Israels nicht an, sondern sie durften ihn sehen, sie sind nicht umgekommen und jetzt steht was ganz anderes. Sie aßen und tranken in seiner Gegenwart. Die haben dort ein Festbankett gemacht. Ja? Na, es ist ja was übrig geblieben von dem Freudenopfer. Sie durften vor Gott speisen. Ja? Das ist doch ein es war so eine große Zeremonie, das tut sich ganz was Banales, ja, ganz was, aber so werden ja Verträge auch oft unter Menschen geschlossen. Wenn große Konferenzen, dann gibt es einen Vertrag, ja, den Staatsvertrag, und dann setzt man sich zusammen und isst. Gott lädt uns ein zu seinem Tisch. Wir dürfen das, was er für uns getan hat, was er für uns bereitet hat in Jesus, das dürfen wir dankbar annehmen und mit ihm am Tisch feiern. Das ist irgendwo ein schönes Bild, finde ich, dieses Festbankett vor Gott. Ja. Dann gibt es, darüber werden wir jetzt aber nicht mehr reden, ein Privatissimum mit Gott. Mose durfte allein am Berg sein, 40 Tage, 40 Nächte, und hat dort noch einmal ganz detailliert von Gott Anweisungen bekommen. Erstens hat er die 10 Tafeln bekommen und dann hat er die Anweisungen, wie der Tempel und wie die Stiftshütte und das alles aussehen. Das hat er alles bekommen. Detaillierte Anweisungen. Was dann passiert ist, ist eine andere Geschichte, die werden wir bald einmal hören. Zuerst aber dürfen wir zurückkommen zu unserem Festbankett mit Gott. Sie durften Gott sehen und aßen und tranken in seiner Gegenwart. Gott lädt uns ein zu seinem Tisch. Und ich übergebe jetzt an den Hubert, der uns weiterführt in die Mahlfeier. Danke. Okay.